Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Die Stimmung ist ja extrem schlecht. In Frankreich zum Beispiel wird es bald keine Regierung mehr geben. Und etwas Ähnliches würde übrigens auch jetzt eben in Amerika passieren. Will man diesem Land Geld leihen? Na, eigentlich nicht. Diese Diskussion, jetzt bricht alles zusammen, so darum geht es überhaupt nicht. Ja, und dann entsteht das Gefühl von Panik. Diese Romantisierung der Linken, die halte ich wirklich für menschenfeindlich.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich endlich zurück mit eurem Lieblingsgast. Ich habe das Gefühl, ganz Börsenanleger Deutschland hat drauf gewartet. Endlich back mit Beck, zurück mit Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Herzlich willkommen, Andreas.
Grüß Gott, Mario.
Sehr schön, dass du da bist. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es hat sich um ein paar Tage verzögert, aber jetzt bist du da und ich freue mich umso mehr. Und es gibt heute einige Gründe, sich zu freuen. Andreas wird natürlich verraten, wie er konkret investiert, was er jetzt zuletzt gemacht hat, geändert hat. Wir werden über Krisen sprechen in Frankreich, über die steigenden Zinsen, aber natürlich auch über die Aktienmärkte. Und es gibt ein Highlight. Erst schon mal herzlichen Dank, Andreas. Du hast dich nämlich bereit erklärt, am 16. Oktober um 17 Uhr ein Live-Webinar zu machen. Leute, und ihr könnt alle gratis dabei sein. Den Link dazu zur Anmeldung findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Ja, genau. Endlich ein Live-Webinar. Da könnt ihr mal was Gescheites fragen.
Ja, da könnt ihr dann richtig unangenehme Fragen stellen und Andreas ins Schwitzen bringen. Nee, Spaß beiseite. Da könnt ihr dann natürlich den direkten Draht nutzen. Da freue ich mich sehr drauf. Starten wir vielleicht mal mit einer Standortbestimmung rein. Andreas, du wirst dir heute auch verraten, was du zuletzt gemacht hast. Wo stehen wir gerade? Oder anders gefragt, ja, viele fragen sich ja, kann das noch lang gut gehen? Muss man Gewinne mitnehmen?
Ja, die Stimmung ist ja extrem schlecht, weil die Zinsen so nach oben gegangen sind bei Staatsanleihen und wir geradezu Regierungskrisen in Anmarsch haben. In Frankreich zum Beispiel wird es bald keine Regierung mehr geben, so wie es aussieht. In Deutschland weiß die Regierung auch nicht, wie sie damit umgehen soll. Die ganzen Pläne waren nicht darauf ausgelegt, dass es solche hohen Zinsen gibt auf ihre 10-jährigen Anleihen. Also Staaten verschulden sich ja über Staatsanleihen und da ist so der wesentliche Treiber, die 10-jährige, das sind die beliebtesten Staatsanleihen, die ausgegeben werden oder die Referenzgröße. Und wenn da die Zinsen ordentlich nach oben gehen, dann erhöht es halt die Kosten für die Ausgaben. Und das war in den Planungen so nicht vorgesehen. Und jetzt weiß man nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Ja, und dann dreht halt immer gleich der ganze Markt wieder einmal rund.
Und das hat jetzt mehrere Dimensionen, weil wir haben ja das Problem jetzt nicht nur in Frankreich, sondern es gibt ja Schlagzeilen G7, wir haben es in den USA, wir haben es eigentlich flächendeckend und da sprechen ja viele schon von einem Beben. Oder man könnte auch anders sagen, die Zinsen fallen eigentlich rund um den Globus, aber de facto steigen sie, das ist ja das Absurde. Schauen wir vielleicht ganz kurz auf die USA, denn da haben wir am 17. September die Entscheidung, auf die jetzt alle warten. Vor kurzem gab es ja noch eine kurze Euphorie, weil Jerome Powell sozusagen die Tür geöffnet hat für die Zinssenkungen. Glaubst du, die werden am 17. September fallen in den USA? Und vor allem, hältst du es für richtig, wenn sie fallen?
Ich halte es für egal. Deswegen glaube ich, sie werden fallen. Aber es spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das darf man nicht überschätzen. Wenn die Zentralbanken in ihrer ureigenen Rolle bleiben, dann beeinflussen sie nur die Zinsen am kurzen Ende. Und die Zinsen am kurzen Ende sind weder für die Hypotheken noch für die Unternehmen noch für die Staaten wirklich relevant bei der Refinanzierung. Sodass die Frage trotzdem bleibt, wie reagiert der Markt dann oder wie verändert sich die Zinskurve? Wir können später ja noch darauf kommen, was da in Europa passiert ist. Da sieht man das prototypisch, was das eigentlich bedeutet, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, obwohl der Markt nicht bereit ist, einfach so den Staaten ihre ausufernde Staatsverschuldung zu finanzieren.
Es geht sofort weiter, Leute, aber vorher möchte ich euch eine Frage beantworten, die ihr mir ständig stellt, und zwar, Mario, wo kaufst du deine Aktien? Und das werde ich dir verraten. Ich kaufe meine Aktien bei XTB, bei meinem Brokerpartner. Und warum?
Das verrate ich dir jetzt. Denn ich kann komplett kommissionsfrei Aktien und ETFs handeln bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro. Ich habe wirklich Top-Service, Top-Features, die ich euch bald genauer vorstellen werde. Und dann ist es auch noch perfekt für meine Cash-Reserve, denn ich bekomme mehr als 2% auf das nicht investierte Kapital. Und jetzt kommt das Beste. Es gibt bei XTB nämlich gerade eine geniale Aktion. Und ihr Leute wart beim letzten Mal der Wahnsinn. Es gab nämlich eine Gratisaktie von Mercedes-Benz im Wert von ca. 50 Euro. Und diese Aktion wurde jetzt verlängert. Ihr könnt also wieder zuschlagen. Schnell sein. Einfach Konto bei XTB eröffnen. Und das Ganze ist limitiert, wichtig zeitlich, aber auch begrenzt von der Anzahl. Also seid schnell. Link dazu unten in der Beschreibung.
Für alle, die sich vielleicht jetzt fragen, Anleihen und wie funktioniert das eigentlich alles? Wir haben ja unseren neuen tollen Kanal Bootcamp Börse, wo wir tiefer reingehen in solche Themen, aber das auch für Leute aufbereiten, die vielleicht noch nicht so tief drin sind. Da hat Andreas Marian Kobotsch, dem geschätzten Kollegen, mal erklärt, wie funktionieren eigentlich Anleihen? Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Das Video verlinke ich euch natürlich. Vielleicht für alle, die sagen, ah, das ist mir heute alles fast schon ein bisschen zu tief oder ich würde da gerne mal ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Also du sagst, es ist egal, aber viele machen sich ja Sorgen, auch wenn es natürlich nur das Kurzende unterm Strich ist, weil die Inflationsgefahr ja nicht weg ist. Viele sagen, um Gottes Willen, das kommt jetzt noch ganz böse mit den Zöllen. Gibt ja viele Warnungen. Der CEO von Walmart hat vor kurzem auch gewarnt, so dass es quasi wöchentlich mehr wird und dass die Unternehmen noch schlucken. Und viele Prognosen gehen ja dahin, dass man sagt, okay, die Unternehmen schlucken es jetzt noch, aber irgendwann wird es halt der Verbraucher merken oder es wird umgelegt und dann gibt's Inflation. Also kann das nicht eine ganz bizarre Mischung werden? Fallende Zinsen, steigende Inflation? Also so ein Funke, der uns dann so ein bisschen überrascht?
Es ist ja kein Automatismus, dass wenn wir eine hohe Inflation haben, dass dann auch die Zinsen der Zentralbank sinnvollerweise erhöht werden müssen. Mhm. So ein Inflationsschub heißt ja erstmal nur, eine bestimmte Güteranzahl ist teurer geworden. Mhm. Ja, ist es jetzt sinnvoll, Geld auch noch teurer zu machen, also die Anzahl an Gütern noch zu erhöhen, die teurer wird? Das wird ja deswegen gemacht, weil man sagt, wenn jetzt eine bestimmte Anzahl Güter im Preis steigt, dann hat es Zweitrundeneffekte und dann wird immer mehr im Preis steigen und dann steigen die Löhne und so. Wenn man es aber von vornherein sieht, das ist so ein Einmaleffekt, zum Beispiel durch Zölle, dann gibt es auch ganz viele Gründe zu sagen, ja gut, dann geht's halt einmal nach oben. Mhm. Aber das ist jetzt halt so ein Sondereffekt und den sitzen wir aus. Und insofern würde ich sagen, schon, wenn man sich anschaut, wie die Fed kommuniziert und auch wie die Politik kommuniziert, ob es jetzt da zu einem gewissen Inflationsschub kommt bei Produkten aufgrund der Zölle, das wird auch da keine große Rolle spielen, weil ja schon sozusagen das so interpretiert wird, als sei das ein Einmaleffekt.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da verweisen ja auch viele immer drauf, dass es eben einmalig ist und dass die Fed das auch weiß, natürlich, wie man das einschätzen muss und dass deswegen auch die Zinsen fallen können. Sollen wir auf Europa mal einen Blick wagen? Denn das ist, glaube ich, schon für viele kompliziert. Die französische Regierungskrise und zuletzt gab es ja viele Schlagzeilen. Es wurde ja auch schon geschrieben, Frankreich kollabiert jetzt, weil die Zinsen nach oben schießen, die Refinanzierung teurer wird. Regierungskrise, also es gibt ja so viele Schlagwörter. Vielleicht kannst du uns das mal übersetzen. Was spielen denn die Märkte da? Was passiert denn da gerade in Europa mit den Zinsen?
Ja, gerne. Schauen wir uns das mal im Detail an, weil da können wir wieder ganz viel Luft aus diesem Thema nehmen, wenn man sich einfach mal anschaut, was passiert denn wirklich. Es wird ja wieder ganz viel über den Weltuntergang spekuliert. Also schauen wir uns die Zinsstrukturkurve an im Euroraum. Da sieht man nämlich sehr schön, was tatsächlich los ist. Und dann kann man auch die ein oder andere Weltuntergangstheorie wieder in die Ecke stellen. Ich habe hier eine Darstellung mitgebracht mit zwei Zinsstrukturkurven, einmal in Rot, einmal in Blau. Ich hatte das schon öfter dabei, trotzdem nochmal kurz, wie das zu lesen ist. Auf der waagrechten Ebene sieht man die Jahre der Staatsanleihen. Also das sind durchschnittlich Euro-Staatsanleihen, dominiert von Frankreich, Italien und dann Deutschland, aber eben auch Spanien, Portugal, eben der Euroraum. Also 5-jährige, 10-jährige, 15-jährige, so geht es waagrecht dahin. Wie viel Zinsen müssen die Staaten zahlen bei den jeweiligen Laufzeiten? Und wie hoch die Zinsen sind, das sieht man auf der senkrechten Achse. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann in Rot Anfang des Jahres und Blau heute, dann sieht man eben, dass Anfang des Jahres die Zinsen deutlich gefallen sind. Sprich, die blaue Linie liegt weit unterhalb der roten Linie. Ja, also das kann man hier sehr schön sehen. Die rote Linie fängt ja sehr weit oben an und fällt dann erstmal. Und dann gibt es aber diesen Schnittpunkt und so ab 4 Jahren sind dann die Zinsen höher als Anfang des Jahres. Sprich, die blaue Linie steigt schnell nach oben an, während damals Anfang 25 die Zinskurve noch sehr flach war und nur sehr langsam angestiegen ist. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet erstens, die Staaten in Europa wurden überrascht, dass sie jetzt mit höheren Zinsbelastungen für ihre Neuverschuldung und für die Refinanzierung ihrer bestehenden Verschuldung konfrontiert sind. Das bedeutet, dass die Aktivitäten der Europäischen Zentralbank auf den Markt keinen großen Einfluss mehr gehabt haben. Nicht? Also die haben die Zinsen deutlich gesenkt am kurzen Ende. Dem Markt war es egal. Der verlangt trotzdem mehr Zinsen, sobald die Laufzeiten etwas länger werden. Und das hat halt großen Einfluss, weil zum Beispiel Hypothekenbesitzer wissen, die finanzieren sich am liebsten auf 10 Jahre, auf 15 Jahre, auf 20 Jahre. Ja genau, da sind eben die Hypothekenzinsen eher gestiegen als gefallen. Unternehmen refinanzieren sich gerne auf 5 oder auf 10 Jahre. Auch da ist es eher teurer als billiger geworden. Und für die Staaten, die Benchmark-Referenz ist eigentlich immer die 10-jährige. Auch höher, aber die Staaten begeben auch 30-Jährige, die sind sehr beliebt bei Versicherungskonzernen als Käufer. Aber es ist halt teurer geworden, die Refinanzierung. Und etwas Ähnliches würde übrigens auch jetzt eben in Amerika passieren. Ja, wenn da die Zinsen kurzfristig am kurzen Ende gesenkt werden. Mhm. Ja, in Amerika haben wir jetzt eine ganz, ganz flache Zinskurve. Also auf 1 Jahr, auf 5 Jahre, auf 10 Jahre habe ich fast die gleichen Zinsniveaus. Und wenn die jetzt kurzfristig gesenkt werden, dann würden sie langfristig eher steigen als fallen. Also das würde dann auch keinen großen Einfluss haben.
Also grundsätzlich, kurze Zwischenfrage, ist das ja eine Normalisierung oder es ist ja nichts Außergewöhnliches, dass die Zinsen am langen Ende höher sind? Das ist ja eigentlich normal. Aber ist es nicht ein Problem, weil es ist ja erstens, du hast es gerade schön erklärt, ein Misstrauensvotum der Märkte, dass sie sagen, ja, die Notenbank senkt die Zinsen, aber wir wollen eigentlich sogar mehr haben, also de facto steigen die Zinsen sogar. Also erstens weniger Vertrauen und du hast es ja auch gerade beschrieben, die Zinsen steigen de facto, das kann jetzt den Immobilienmarkt bremsen oder generell die Wirtschaft auch. Also ist das nicht ein Problem? Und für die Staaten wird es ja noch teurer, sich zu verschulden. Also ist dann vielleicht auch da eine Bremse da, beziehungsweise entstehen neue Probleme, wie jetzt ja auch in Frankreich. Also gibt es da keine Probleme?
Das ist eine absolute Normalisierung. Eine steile Zinskurve ist gesund. Die ist ja auch deswegen steil, weil die Europäische Zentralbank keine Anleihen mehr aufkauft. Das hat sie ja lange gemacht. Aber sie macht es halt einfach nicht mehr. Das heißt, ein großer Käufer ist weggefallen. Und wir haben jetzt wieder schöne Marktsituationen. Und ja, so sollte eine Zinskurve auch aussehen. Also uns als Anleihenkäufer freut das, dass sie so aussieht. Das Problem ist nicht der Markt, sind nicht die Anleihen. Das Problem sind die Politiker. Wir haben halt in Europa eine Situation sehr reformunfähiger Regierungen. Das muss man fast sagen. Das ist ja jetzt nicht nur ein Problem von Deutschland. Frankreich eskaliert ja gerade, aber auch die anderen Länder sind ja fast handlungsunfähig, wenn man sich anschaut, wie sich da gegenseitig die Parteien blockieren. Und alle haben ganz große Pläne, mehr Geld auszugeben. Jetzt kommt eben die Rüstung dazu als großes Programm. 5% vom Bruttosozialprodukt soll für Rüstung ausgegeben werden. Das sind irrsinnige Summen, über die wir da sprechen. Mhm. Überall haben wir die ausufernden Sozialkosten als Problem. Überall haben wir die demografischen Veränderungen vor der Tür. Okay, das heißt, jetzt bräuchten wir Reformen und der Markt erzwingt eigentlich auch diese Reformen, weil er eben sagt, wenn ihr nicht reformiert, sondern wenn ihr die Staatsverschuldung weiter ausbauen wollt, dann wird euch das zu teuer, das kriegt ihr nicht gebacken auf Dauer. Ja, und jetzt stehen die Politiker so ein bisschen vor der Zwickmühle, sie müssen eigentlich was tun, aber sie wissen nicht was.
Wer wird sich da durchsetzen? Also jetzt haben wir natürlich Hoffnung. Jetzt ist ja der Markt eigentlich ein sinnvolles Korrektiv. Vielleicht das einzige unterm Strich, was wir dann haben, weil die Politiker dann eben wirklich gezwungen werden, wenn es zu teuer wird. Jetzt wissen wir aber auch, so richtige Reformen, in mehreren Ländern, das wird schwierig. Du hast es ja beim letzten Mal schon gesagt. Deine These ist ja auch eher, dass die Zentralbank wahrscheinlich eingreifen wird, oder? Und im Zweifel die Zinsen irgendwo drücken wird, weil die Staaten sonst einfach vielleicht sogar aufschnappen.
Ja, das können wir uns relativ konkret anschauen. Ich habe ja auf der nächsten Folie mal noch 2 konkrete Anleihen mitgebracht. Also die Zinsstrukturkurven sind die gleichen wie eben. Ich habe nur mit zwei Kreuzen eingetragen, die 10-jährige französische Staatsanleihe, wo sie im Moment liegt mit der Umlaufrendite, und die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, wo sie liegt. Und ja, also die sind beide blau, die Kurven, bitte nicht irritieren lassen. Die Referenz hier ist auch die blaue Linie, weil das ist ja, das sind beides die heutigen Daten. Die rote Linie, die war ja 1.1.25, die ist nur, um zu zeigen, wie sich es insgesamt verändert hat. Aber das sind also jetzt die Zinskosten, die anfallen, wenn sie Staaten verschulden. Zur Erinnerung, als die Europäische Zentralbank in der Eurokrise massiv die Anleihen aufgekauft hat, hatten wir Zeiten, wo selbst Italien, die ja eigentlich die Eurokrise mit ausgelöst haben, auf 10 Jahre Negativzinsen zahlen mussten, also praktisch sich verschulden konnten, unter Nominalwert zurückzahlen mussten. Und dann jetzt so eine Situation. Weißt du, was bedeutet das? Schauen wir uns mal Deutschland an. Nur, dass man das mal sich verbildlicht, was so Zinsen eigentlich bedeuten. Also wir geben jetzt 500 Milliarden aus für Rüstung, Sondervermögen. Jetzt ist ja Rüstung so etwas wie Schokolade. Also es ist ein typisches Konsumgut.
Konsum.
Ja, das muss man so sehen, weil Rüstung ist keine Investition, die dann eigene Erträge produziert, die dann dazu führt, dass über diese Erträge die Tilgung gestemmt werden kann, sondern so ein Panzer hält halt dann 20, 30 Jahre und dann muss er auch wieder verschrottet werden. Und wenn wir Glück haben, haben wir ihn auch nie eingesetzt, aber es ist in dem Sinn ein Konsumgut.
Der produziert ja auch nichts.
Nein. Genau, insofern. Rüstung ist kein Investitionsgut, es ist ein Konsumgut. Das heißt, wir geben jetzt 500 Milliarden aus im Sinne Konsum, was bedeutet, dass das in 20, 30 Jahren abgeschrieben ist, weg ist, verschrottet wird, aber die Schulden werden noch da sein. Und wenn ich mich mit 500 Milliarden verschulde und ich habe auf 10 Jahre 2,6% Zinsen, die ich dafür zahle, das heißt, dass ich auf Dauer Deutschland belaste mit 13 Milliarden Zinszahlungen im Jahr nur für diesen Posten.
Wow, 13 Milliarden, das ist relativ viel Geld. Also wir diskutieren ja ständig darüber, sparen wir hier 5 Milliarden ein, hier 5 Milliarden. Also da sind da 13 Milliarden relativ viel Geld.
Ja, ja. Also nur dieser Posten wird dauerhaft über Generationen, wenn ich jetzt diese Zinssätze zugrunde lege, kann man alles kritisieren, aber nur, dass man sich mal vorspielt, dass man sich mal vorstellen kann, eine Belastung von 13 Milliarden. Das ist so viel, wie wir letztes Jahr, glaube ich, eingenommen haben an Erbschaftssteuer. Nur dieser Posten. Die Panzer werden verschrottet sein. Okay, kann man machen, muss man vielleicht machen, will ich nicht beurteilen, obwohl ich mich trotzdem immer wieder frage.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints.
Nicht ganz verstanden, diese 500 Milliarden, das muss ich auch zugeben, weil die NATO Europa, die hat jetzt schon 2 bis 3 Mal so viel Panzer, je nachdem, wie man es rechnet, wie Russland. Und offensichtlich haben wir große Probleme, aber nicht Geld ist das Problem. Und ich habe noch nicht verstanden, was politisch der wirkliche Unterschied ist, wenn wir nicht 3 Mal, sondern 5 Mal so viel Panzer haben. Was verändert sich dann politisch in der Situation? Wo haben wir dann mehr Handlungsspielraum? Aber egal, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Ich bin ja kein Verteidigungsexperte. Auf jeden Fall, deswegen sind diese Zinsen so dramatisch, weil die Staaten verschulden sich und die Staaten haben kein Endlaufdatum wie ein Mensch, sondern da geht man halt auch davon aus, die gibt es sehr lange, vielleicht ewig. Und da geht es halt immer darum, welche dauerhaften, langfristigen Probleme, welche Kosten bürde ich mir damit auf. Und im Idealfall hat man halt Investitionen, sodass Produktivität gesteigert wird, dadurch steigern sich dauerhaft die Steuereinnahmen oder Infrastruktur, die brauche ich halt, damit überhaupt das Land funktioniert und Steuereinnahmen generiert werden können. Aber jetzt Rüstung ist so ein Beispiel, wo man eben sieht, das ist einfach sehr, sehr teuer und da sind diese Zinsen nicht haltbar. Und damit bin ich jetzt auch beim Punkt, deswegen kann man sich auch schon, man kann sich auch wirklich ausrechnen, was passiert. Ich mag ja keine Prognosen und wenn ich mich irre, dann komme ich zu dir und entschuldige mich auch bei allen.
Das ist ja eine logische Schlussfolgerung, keine Prognosen.
Ja, aber
denk ich mal.
Nee, es ist jetzt okay. Frankreich hat jetzt nicht 2,6%, sondern hat jetzt 3,5% Zinsbelastung auf 10 Jahre.
Also auf Italien-Niveau
sind auf sie Italien-Niveau.
Mittlerweile.
Ja, Frankreich. Okay, als Italien Probleme hatte, dass es aus dem Ruder läuft, was hat die Europäische Zentralbank gemacht? Sie hat groß eingegriffen und hat eben dann die Staatsanleihen aufgekauft, die Langläufer, damit die Zinskurve wieder gedrückt wird. Und das ist natürlich alles so ein bisschen lächerlich, ja, weil auf der einen Seite müssen die Staaten ein weniger Zinsen zahlen, aber es wird ja noch ein bisschen absurder, weil die Staatsanleihen, die die Europäische Zentralbank kauft, da zahlen die Staaten die Zinsen an die EZB und die EZB weist sie dann am Jahresende als Gewinn an die Staaten wieder zurück, sodass eigentlich bei einer Komplettbetrachtung die Staaten für die Zinsen überhaupt gar keine Zinsen mehr zahlen, für die Anleihen, die die EZB aufkauft. Und das heißt, es ist natürlich undenkbar, dass die EZB Italien aus dem Feuer holt und jetzt Frankreich, wo es doch um die europäische Sicherheit geht und so viele andere Dinge, die so wichtig sind, untergehen lässt. Ja? Okay, das heißt, natürlich wird die Europäische Zentralbank etwas machen.
Also neuer, wenn es schief geht oder wenn es nicht besser wird, ein neuer Whatever It Takes Moment oder wie auch immer.
Der Whatever It Takes Moment.
Was Lagarde dann sagen wird, wissen wir natürlich nicht, aber.
Der Whatever It Takes Moment ist das Anleihenaufkaufprogramm OMT. Das ist unbegrenzt. Das berechtigt die EZB in beliebiger Höhe auf der ganzen Länge der Zinskurve Anleihen aufzukaufen. Das gilt noch. Also das Whatever It Takes gilt noch, das ist nicht zurückgenommen worden. Mhm. Und das Interessante war, dass Draghi das betont hat, dass die Europäische Zentralbank das Programm aufgelegt hat, dass es dann aber gar nicht eingesetzt wurde. Also es war dann gar nicht mehr nötig. Die EZB hat dann auf klassische Art und Weise am Sekundärmarkt Anleihen aufgekauft. Jetzt, was ist das Problem bei OMT? Das Problem ist, dass OMT kann von den Staaten angerufen werden, wenn sie Refinanzierungsprobleme haben. Mhm. Und dann kann die Europäische Zentralbank aktiv werden, ist auch geprüft inzwischen beim EuGH. Gauweiler hat dagegen geklagt, also gibt es ein eindeutiges Urteil, die EZB darf das. Aber das geht immer damit einher, dass die EZB dem Land auch harte Reformvorschläge macht. Ja, also
wie bei Griechenland? Da hat es ja sogar gefruchtet. Die stehen ja wieder deutlich besser da.
Ja, das gibt ganz viele Beispiele. Staaten sind reformierbar. Gott sei Dank sind die Staaten in der Regel so wahnsinnig ineffizient, dass eine Reform im Prinzip eigentlich Wunder wirken kann. Ja? Also sieht man viele Beispiele. Letztes Beispiel war vielleicht Schweden vor, weiß nicht, 20 Jahren, 30 Jahren. Oder 40 Jahren, die Zeit vergeht. Nee, aber das heißt, dieses OMT, das ist damals in Italien nicht zum Einsatz gekommen, weil es wäre damit einhergegangen, dass der Staat bittet um Hilfe und akzeptiert damit, dass er an Macht abgibt an die EZB und dass die ein Reformprogramm vorgibt und an das muss sich der Staat auch halten. Mein Gott, das wäre natürlich eine Hilfe für Frankreich, wenn die eigene Regierung es nicht hinbringt, dann muss es halt ein bisschen von außen gezwungen werden, dann ist es wahrscheinlich auch leichter, den Wählern zu verkaufen. Aber zumindest hat man gesagt, das ist jetzt zu heftig, das wollen wir erstmal nicht einsetzen, aber das wäre auf jeden Fall in der Tasche und das ist bereit, kann man jederzeit ziehen. Inzwischen, vielleicht auch weitsichtig, hat die EZB aber ein neues Programm aufgelegt. Das heißt TPI, ja, das ist ein neues Aufkaufprogramm. 2022 ist es aufgelegt worden, ist auch noch nicht zum Einsatz gekommen, aber es ist scharf gestellt. Mhm. Das berechtigt die Europäische Zentralbank Anleihen zu kaufen, wenn die Risikoprämien einzelner Staaten aus Sicht der EZB aus dem Ruder laufen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Markt nicht mehr funktioniert bei Frankreich, bei Deutschland würde er noch funktionieren, dann könnte gezielt die EZB nur französische Staatsanleihen kaufen, um die Zinsen wieder zu drücken. Und das würde gehen, ohne dass dem Staat irgendwelche Reformvorgaben gemacht werden. Also ganz smooth, man kauft einfach und alles ist vergessen. Kann man das ziehen? Bis jetzt hat die EZB gesagt, wir brauchen es noch nicht. Aber inzwischen ist der Spread, wie man hier bei diesen Frankreich- und Deutschland-Anleihen sieht, 0,8%. Das ist natürlich schon viel, wenn es auf 1% kommt und so. Also natürlich, ja, aber das sind die Optionen. Welches Programm wird gezogen? Wird eine Reform erzwungen? Vielleicht gibt es auch tatsächlich eine Reform in Frankreich von selbst, von den Politikern. Oder
aber wahrscheinlich noch ein paar Aufstände auf der Straße. Aber
ja,
also die gab es auch. Bei uns wahrscheinlich eher nicht.
Diese Aufstände gab es auch in Großbritannien zum Beispiel, als die hart reformiert haben. Es ist halt, man hat halt nicht mehr so viel zum Verteilen. Aber es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass Frankreich jetzt insolvent wird und die Welt in Abgrund reißt. Das steht überhaupt nicht zur Debatte.
Aber dann stellen wir uns jetzt mal, oder stelle ich mich mal ganz naiv, ist doch super. Also wenn es schief geht, Märkte außer Kraft gesetzt, kaltgestellt, die Zinsen, wenn sie zu hoch werden, drückt sie die EZB, Anleihen, Free Lunch und Aktienrally kann dann eigentlich auch weitergehen, oder? Oder gibt's irgendwann mal das böse Erwachen und jemand muss die Rechnung zahlen?
Naja, also wir haben jetzt für knapp 40 Millionen französische Staatsanleihen gekauft in den letzten Tagen.
Hat sich aber gut oder schlecht angefühlt?
Ja, genau. Es fühlt sich halt schlecht an. Man will es nicht unterstützen. Man will es nicht unterstützen. Ist es ein Free Lunch? Nein, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also der Anleihemarkt, der funktioniert ja anders als der Aktienmarkt. Die typischen Anleihekäufer, die hassen ja jede Art von Volatilität.
Mhm.
Und das kann jetzt schon nochmal, jetzt sind die Umlaufrenditen bei 3,5. Gestern waren sie kurzfristig sogar bei 3,6. Vielleicht kommen sie auf 3,8, ja. Also das kann alles jetzt noch ein bisschen turbulent werden und auch diese Volatilität will man nicht. Deswegen ist das jetzt schon immer noch nicht wirklich ein Strong Buy. Das will ich auch gar nicht sagen. Vor allem, es ist ja alles ganz korrekt, dass der Markt sagt zu Frankreich so nicht, ihr müsst jetzt was tun. Ja, dann tut auch was. Und dann sieht man, dass sie unfähig sind. Dann sieht man, dass jetzt das Misstrauensvotum verhandelt wird nächste Woche in Frankreich und dass eigentlich schon klar ist, dass die Regierung stürzt und dass auch klar ist, dass dann drei Blöcke gegeneinander stehen, die alle nicht bereit sind, irgendwie Richtung Reformen zu gehen, sondern sie eigentlich nur gegenseitig blockieren und dann will man diesem Land Geld leihen? Na, eigentlich nicht.
Aber Andreas, wo befinden wir uns da eigentlich? Also jetzt bin ich ja voll bei dir. Ich meine, wir kennen die Geschichte in Europa jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Man kann es eigentlich einfach auf den Punkt bringen, ja, wenn es Probleme gibt, kommt halt die EZB und eigentlich, es gibt vielleicht zwischendrin mal ein bisschen Trouble, es gibt vielleicht Wohler, aber unterm Strich geht es schon irgendwie gut und man kann dann auch Aktien kaufen und bei den Anleihen geht es auch nicht schief und die Staaten können praktisch gar nicht pleite gehen. Aber ist das überhaupt noch ein Markt? Wir sehen jetzt auch Trumps Eingriffe bei der Notenbank, der macht ja wirklich massiv Druck, da steht ja auch die Unabhängigkeit auf dem Spiel oder zumindest mal zur Debatte. Also jetzt spiel ich mal Crash-Prophet, das muss doch irgendwann sich rächen, oder? Weil sonst hätten wir ein Perpetuum mobile, dass wir sagen, naja, es gibt zwar Probleme, aber die zaubern halt die Notenbanken weg. Schulden gibt's auch, wenn wir Pech haben, keine Reformen. Also irgendwann muss doch mal der Druck abgelassen werden, oder?
Unbedingt. Unbedingt. Nein, vor allem, es gibt ja immer Kollateralschäden.
Genau, wer zahlt denn die Zeche?
Die
heimlich vielleicht oder langfristig.
Die Zeche, die gezahlt wird, sind die werktätigen Menschen, die Steuern zahlen, weil die Produktivität auf der Strecke bleibt. Und also diese Ineffizienz, die ist ja nicht nur teuer, die Staaten da aufbauen, sondern die geht den Bürgern ja auch auf die Nerven. Das ist ja.
Ja, klar, wir merken es ja. Also es ist ja nicht gerade große Zufriedenheit.
Ja. Also nein, das ist überhaupt nicht gut und natürlich müsste was getan werden und irgendwann wird auch wieder was getan. Ich meine, Schröder war der Letzte, der in Deutschland mal eine Reform durchgebracht hat. Ich finde, das Interessante ist, dass wenn so wirklich Reformen angegangen werden, wie zum Beispiel Schröder-Fischer, die Menschen haben es ja am Ende, die sind es mitgegangen.
Und es hat ja auch funktioniert.
Es hat funktioniert, es dauert immer etwas und natürlich Menschen verlieren etwas, weil Reformen heißen immer, dass auch Privilegien wegfallen, dass Subventionen wegfallen, dass Sozialhilfen gekürzt werden, dass auch Behördenstellen schlechter gestellt werden oder geschrumpft werden. Also Reformen sind nie Zuckerschlecken, weil am Ende wird weniger verteilt. Aber die Menschen sind jetzt mitgegangen. Und was ich eben interessant fand, ist, da wird nie davon geredet, wir müssen es besser erklären. In Wirklichkeit verstehen es die Menschen nämlich. Aber wenn du irgendeinen Mist machst und immer mehr Geld raushaust und es wird immer ineffizienter, dann hörst du von den Politikern, ja, wir müssen unsere Politik besser erklären. Ja, dabei vielleicht sind die Wähler gar nicht blöd. Ja, also ich glaube, dass die Wähler da bereit wären, viel mitzugehen, wenn sie eine Perspektive hätten, wie es besser aussieht. Es gibt in der Geschichte der Staaten unzählige Beispiele, wie das gut funktioniert hat. Vielleicht sehen wir jetzt gerade in Argentinien, wie es funktionieren kann. Da ist der letzte Murmel noch nicht gewürfelt worden. Aber wie gesagt, es ist diese Diskussion, jetzt bricht alles zusammen, so darum geht es überhaupt nicht. Darum geht's überhaupt
nicht. Also das Thema haben wir jetzt mal abgeschlossen, also dass Frankreich kollabiert und Co. können wir abhaken. Trotzdem ist jetzt die Frage, was lernen wir daraus? Also wo stehen wir jetzt an den Märkten? Über Anleihen haben wir jetzt gesprochen und über die Risiken, dass die Staaten kollabieren oder wie auch immer. Wie schätzt du jetzt die ganze Lage für den Aktienmarkt ein? Wo stehen wir da? Sind wir schon in der Blase drin? Baut sich die dann vielleicht erst recht auf, wenn jetzt auf schon, sage ich mal, sportlich bewertete US-Aktien dann nochmal künstlich gedrückte Zinsen dazukommen oder auch natürlich die Zinsen fallen ja auch am kurzen Ende mit KI-Hype und Co. Wo stehen wir da? Was kommt da auf uns zu?
Also wir denken an Regimen und wir sind seit letzter Woche wieder auf Regime normal. Das heißt, wir haben die Aktienquote wieder auf normal zurückgefahren. Vorher war sie erhöht, also nach den Trump-Zöllen.
Gewinne mitgenommen sozusagen?
Ja, genau, nach den Trump nach dem Liberation Day haben wir real-time eine Sendung gemacht, wie wir die Aktienquote erhöht haben nach dem Einbruch. Die haben wir jetzt letzte Woche wieder gesenkt. So schätzen wir die Märkte auch ein. Also wir haben einfach, es ist halt alles wahnsinnig normal. Und jetzt kann es in beide Richtungen kann's gehen, aber es ist jetzt kein Grund für Panik, es ist kein Grund für Euphorie. Es ist halt, normaler geht es fast gar nicht an Aktienmärkten.
Das Spannende ist ja, ich finde, die Stimmung ist ja eigentlich richtig schlecht. Also ich lese ja eigentlich gar keine euphorischen Schlagzeilen mehr. Es läuft ja gut, das Jahr ist ja auch insgesamt nicht so schlecht. Selbst europäische, deutsche Aktien sind ja richtig gut gelaufen. Die amerikanischen unterm Strich okay, natürlich jetzt nicht bombastisch dieses Jahr, aber da wurde ja vorher auch schon ein bisschen was verfrühstückt. Aber irgendwie reden wir nur über Probleme, Krisen. Also
einmal die Berichtssaison der Unternehmen, die ist ja eigentlich das, worum es geht, die ist ja relativ gut, läuft die.
Ja, und die großen Konzerne verdienen Geld wie...
Das Zweite ist, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann weiß man, die ganzen Staatsschulden landen irgendwann in Firmenbilanzen. Es geht nicht anders, das löst sich nicht auf, das Geld. Es fühlt sich zwar so an, als würde es sich auflösen, aber zwischendrin ist es in Firmenbilanzen. Das heißt, diese ausufernde Staatsverschuldung, die wird ganz zwangsläufig bei den Unternehmen so auch gewinnen werden. So insofern ist da die Perspektive einfach ausgesprochen rosig. Dann zeigen sich auch erste Effekte schon von KI. Also zum Beispiel bei der Effizienzsteigerung bei Programmierung. Es ist ja ganz, ganz beachtlich, was da jetzt große Unternehmen schon für Effekte erzielen und wie jetzt auch Unternehmen anfangen, da schon Mitarbeiter abzubauen. Aber auf der anderen Seite, die Aktien sind teuer, die guten Aktien sind sogar sehr teuer, ist immer das Gleiche. Jetzt warten wir mal ab, aber da kann man wirklich jetzt keine Besonderheiten finden. Ich weiß natürlich, deine Zuschauer sind wahnsinnig aktienaffin und so und die wollen immer jetzt rein, jetzt raus, würde ich mal sagen, ins Freibad gehen.
Ja, normal ist ja eine Aussage, also ich glaube, das ist sogar eine sehr konkrete Aussage, weil ja wir ständig von den Crash-Propheten und von vielen anderen um die Ohren gehauen bekommen, man muss jetzt quasi alles verkaufen, es steht hier der große Zusammenbruch bevor, also ich finde, normal ist dann ja eine klingt vielleicht langweilig, aber ist ja eine sehr konkrete Aussage. Wollen wir uns mal konkret anschauen, wie du jetzt aufgestellt bist. Und das Tolle ist, ich verlinke euch das natürlich unter diesem Video. Ihr könnt euch das auch alles nochmal in Ruhe anschauen. Die ganzen Positionen aufgelistet, aufgeschlüsselt.
Ja, gerne. Also ich gehe aufs Global Portfolio One, über das wir auch gesprochen haben.
Da sehe ich schon Frankreich.
Am Liberation Day, wo wir sozusagen die Anleihen verkauft haben, von 20% auf 10% reduziert und im großen Stil dann Aktien gekauft haben. Also der Fonds liegt halt bei über 800 Millionen Euro. Das heißt, es geht immer gleich um große Summen, wenn man da 10% mal schnell von links nach rechts schiebt. Und ich habe es hier farblich markiert, was wir jetzt neu dazu gekauft haben. Also praktisch 10% Anleihen sind neu gekauft worden, weil eben die Aktienquote wieder reduziert würde. Und da sieht man schon, das ging komplett Frankreich, Deutschland und Finnland, Staatsanleihen. Also dazu muss man vielleicht wissen, Staatsanleihen sind halt schon auch wahnsinnig praktisch in so einer Investitionsreserve, weil die so hochliquide sind.
Mhm. Ja, klar.
Ja, und ich muss ja eine Position von 20 Millionen auch mal schnell verkaufen können.
Das kann über Nacht gehen, so wie beim Liberation Day, oder sehr
schnell. Muss ganz schnell gehen. Und da kann ich mich eben drauf verlassen, bei diesen ganz liquiden Märkten von Staatsanleihen guter Bonität. Frankreich hat übrigens auch noch 2 A-, also viel besser geht's kaum. Und genau, deswegen bauen wir jetzt auch da wieder zuerst auf, dass wir Liquidität haben. Also hier auf der ersten Seite sieht man unsere Investitionen in US-Dollar-Anleihen und in Euro-Anleihen. Bei US-Dollar-Anleihen haben wir jetzt nichts dazu gekauft. Das sieht man übrigens auch, wir haben gar keine amerikanischen Staatsanleihen mehr. Wir haben nur noch die Infrastruktur von Saudi-Arabien und Finnland. Also Finnland vergibt da, also alle Länder vergeben auch in kleinen Portionen Fremdwährungsanleihen, und Finnland hat auch eine US-Dollar-Anleihe. So, und dann vielleicht noch, ich würde mal sagen, die AAA-Währungen, in die wir natürlich auch sehr gerne haben.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Investitionsreserve. Da haben wir ja Norwegen neu dazugenommen, aufgrund der Tatsache, dass der Schweizer Franken halt so stark gestiegen ist und die Zinsen jetzt schon unten sind und so. Da vielleicht auch zur Erinnerung, als wir die Schweizer Franken so stark ins Portfolio genommen haben, da haben wir auch vor 4 Jahren so eine Sendung gemacht, da hatten wir die absurde Situation, dass auf 10 Jahre die Schweizer mehr Zinsen zahlten als die Bundesrepublik Deutschland, also mehr heißt weniger Negativzinsen, weil die EZB eben so massiv den Markt auf den Kopf gestellt hat. Und die Schweizer Nationalbank, die hat es halt nie nötig, Staatsanleihen zu kaufen. Also das Problem haben die nicht. Die haben ja eher immer das andere Problem, dass alle Welt diese Anleihen will. Jetzt hat sich das etwas geändert. Jetzt haben wir eben diese attraktive steile Zinskurve im Euroraum, sodass selbst für Schweizer Investoren es interessant ist, darüber nachzudenken, da mal ein bisschen was mitzunehmen. Man muss ja immer da überlegen, wenn ich so eine Zinsdifferenz habe von zum Beispiel zu einer französischen Staatsanleihe 3,5% auf 10 Jahre und ich nehme stattdessen eine 0% Schweizer Frankenanleihe auf 10 Jahre, dann muss der Schweizer Franken um 35% aufwerten, damit das besser war, als die französische zu kaufen. Und das kann schon sein, aber es muss nicht sein.
Kann natürlich passieren, ja.
Aber es muss nicht sein, ja. Und insofern, genau, hier auf jeden Fall unsere Schweizer Franken und norwegische Kronenanleihen. Da haben wir eben den norwegische Kronen dazu genommen, auch farblich markiert. Schweiz haben wir jetzt mal nichts dazu gekauft. Und insgesamt schaut die Asset Allocation so aus. Ich habe hier Aktien, die Regionen mal angegeben, und die Investitionsreserve, wir sind nicht ganz bei 20%, 18,2. Mit Mittelzuflüssen kommen wir jetzt dann wieder auf die 20. Und von der Kursentwicklung her sieht man ganz rechts die aktuelle Staatsfinanzenkrise, und was man sieht ist, man sieht nichts, und es ist halt auch nichts passiert.
Also von der Seite her cool bleiben, ich glaube, das ist wichtig, weil ich sehe es ja jeden Tag auch auf Social Media, da kriegt man ja die Meldungen gerade so um die Ohren gehauen. Und das ist natürlich logisch, dass viele dann verunsichert
sind. Nein, es hilft einfach, sich auch einfach immer Gedanken zu machen. Also jetzt geht alles unter, ja, das kann man ja einfach mal so sagen. Aber sich dann konkret vorstellen, okay, was bedeutet das? Also ein Staat geht in der eigenen Währung nicht pleite, weil er ja letztendlich die Hoheit hat über die Produktion der eigenen Währung. So, das war noch nie anders. Das Problem ist, wenn er die Gelddruckmaschine anschmeißt, dann verliert die Währung an Wert. Okay, die Europäische Zentralbank ist der Auffassung, der Euro ist im Moment zu teuer. Wäre also nicht so schlimm. Oder anders formuliert, wenn der Euro 15% verlieren würde zum US-Dollar, dann hätten wir den Zollnachteil schon wieder kompensiert. Also ich überspitze das immer so ein bisschen, ja. Das hat immer Nebeneffekte, ich will nur sagen, ja. Das heißt, es geht oft um ganz andere Sachen, als dass jetzt irgendwie was zusammenbricht, sondern es geht einfach um die Frage, welche Szenarien existieren denn tatsächlich? Und natürlich das Szenario, auf das die Ökonomen hinweisen, das Szenario ist, Frankreich muss jetzt reformieren. Und dann schauen die Menschen hin und sehen, sie sind dazu aber nicht in der Lage. Ja, und dann entsteht das Gefühl von Panik. Und leider ist es auch so. Man hat das Gefühl, man sieht überhaupt keine Partei, der man es zutraut. Aber ja gut, trotzdem, dann heißt das Szenario halt, gut, dann springt halt wieder die Europäische Zentralbank ein. Die könnte es dann erzwingen, die Reformen. Ist sie dazu in der Lage? Ist sie willens dazu?
Das ist die Frage, ja.
Das ist die Frage. Eigentlich müssten die Politiker dankbar sein, wenn sie da so einen Tritt in den Hintern bekommen. Vielleicht sind sie es inzwischen auch. Oder es ist nicht, dann wird es wieder anders gespielt und so. Aber das sind eigentlich die Szenarien, um die es geht. Ja, es geht nicht um dass jetzt morgen, dass morgen Frankreich nicht mehr in der Lage ist, die Zinscoupons zu bedienen.
Lass uns zum Ende, zum Fazit kommen. Ich habe noch ein paar ganz kurze kleine Fragen. Vielleicht, wenn wir das mal abschließen. Aktien normal, Frankreich geht nicht pleite. Wer sind aus deiner Sicht jetzt noch Gewinner oder Verlierer? Also Gold ist ja zuletzt wieder angesprungen. Glaubst du, das ist nachhaltig oder ist das für dich eher so eine kurze Panikreaktion und dann fließt das Geld vielleicht doch wieder in die Anleihemärkte und in die Aktienmärkte? Oder ist Gold für dich auch sowas, was, wo du sagst, bei diesen Entwicklungen, das ist jetzt auch eigentlich schon für die nächsten Jahre etwas, was auf jeden Fall nicht zu den Verlierern zählen wird?
Naja, wir haben Gold auch in der Investitionsreserve, habe ich vorhin bin übergangen.
Ganz oben, gell?
Ja. Naja, also sobald die Staaten ernsthaft zeigen, dass sie handlungsfähig sind, droht Gold einzubrechen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das sieht jetzt nicht gerade so aus, als würde das morgen passieren. Also kann Gold auch noch weiterlaufen. Und es ist schon auch bemerkenswert, welche geopolitische Rolle Gold eingenommen hat. Also
Notenbanken kaufen ja auch.
Notenbanken, aber auch Notenbanken eben, von denen man es vielleicht gar nicht erwarten würde, wie von der Türkei und so, kaufen sehr stark Gold. Also ich sage mal, Gold war eine Zeit lang sehr wichtig in der geopolitischen Positionierung der Zentralbanken. Dann hat es stark an Bedeutung verloren und die Bedeutung ist zurückgekehrt mit der jetzigen Bewertung. Ja, wir müssen halt auch immer wieder Gold kaufen, um die Quoten zu halten. Das, bei den jetzigen Kursen macht man es nicht gern, aber da wage ich jetzt keine Prognose. Aber also Prognose wage ich eh nicht, aber da wage ich jetzt keine Einschätzung, ob das stark jetzt in eine Richtung sich verändert.
Es kommen immer sehr viele Fragen, ich kann es dir nicht ersparen. Stichwort Garage und Bitcoin, da kamen einige freche Kommentare. Würdest du deine Garage gern wieder in dieser Lage jetzt gegen Bitcoin zurücktauschen oder läuft es gut mit der Garage? Oder waren es sogar mehrere Garagen, ich weiß es gar nicht mehr.
Es waren zwei Garagen.
Zwei sogar, ja.
Die Garagen gebe ich nie wieder her, weil da kann man nämlich parken.
Beim Bitcoin wissen wir nicht, wo es hingeht.
Nein, beim Bitcoin, ja, mea culpa. Ich hätte nie gedacht, dass die Welle so lang läuft. Ich habe ja fachlich begründet meine Einschätzung. Ich würde sagen, fachlich hat sich da auch nichts dran geändert. Deswegen war die Einschätzung trotzdem falsch, dass der Bitcoin so eine Dimension annimmt, dass jetzt Trump so drauf abspringt. Dass es jetzt ETFs auf Bitcoin gibt, ja, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich meine, er passt nicht in unsere Konzepte. Aber wie gesagt, da lag ich halt falsch. Ja.
Aber du bleibst bei den Garagen. Du würdest jetzt nicht zurücktauschen, wenn du könntest. Oder juckt es dich doch irgendwie, ne? Dass du sagst, okay, das ist jetzt doch irgendwie, also siehst du den Bitcoin jetzt anders oder bist du immer noch skeptisch?
Mario, Geld ist nicht alles.
Das stimmt.
Man muss auch parken.
In München ist Parken unbezahlbar, also das muss man auch sagen. Vielleicht noch ganz kurz Immobilienmarkt, da kommen immer so viele Fragen. Gibt es da den großen Befreiungsschlag, wenn jetzt Zinsen, eigentlich steigen die Zinsen, ja gut, jetzt kann man sagen, vielleicht greift die EZB ein, aber da ist jetzt eigentlich nicht so der große Befreiungsschlag in Sicht, oder, für den Immobilienmarkt?
Also der Immobilienmarkt ist ja schon auch immer wieder herrlich, sozusagen. Sobald die Politik sagt, das Thema ist die soziale Frage, wie Olaf Scholz es gesagt hat, das mache ich jetzt zu meinem persönlichen Thema, weiß man, okay, jetzt wird gar nicht mehr gebaut. Ja. Also diese Überschätzung der Politik, ja, also das ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber dieses, der Markt ist nicht von oben steuerbar. Einzelne wirtschaftliche Subjekte fallen Entscheidungen, was sinnvoll ist und was nicht. In jeder Straße werden andere Entscheidungen gefällt von Investoren und von Mietern und von Käufern und von Bauherren. Und das kann man nicht zentral steuern. Und solange das nicht wieder freigegeben wird, dass da ein Markt entsteht, wird da auch kein Wohnungsbau entstehen im sinnvollen Größenordnung. Also der Wohnungsbau, also der entwickelt sich ja genauso, wie man das einfach in anderen Fällen auch schon sieht. Der Leerstand nimmt zu, zum Beispiel von Doppelhaushälften im Münchner Süden, weil hochgradig renovierungsbedürftig, aber renoviere ich jetzt? Keine Lust. Ich wüsste gar nicht wie. Was soll ich denn tun? Hm. Was kommt denn? Dann mache ich lieber mal nichts.
Eine gute Frage.
Eigentlich will ich das Einfamilienhaus abreißen oder die zwei Doppelhaushälften, die gar nicht mehr zeitgemäß sind. Eigentlich will ich da gerne 6 Wohnungen bauen, kriege aber keine Genehmigung. Baue ich jetzt was anderes oder kriege ich in einem halben Jahr die Genehmigung? Na, dann warte ich halt erstmal. Das ist die Realität. Die Leute wissen nicht, was kommt. Es passiert gar nichts. Und also ich kann es wirklich sagen, da zum Beispiel, wo ich wohne, in dem Sprengel in Solln, Münchner Süden, ganz normale Gegend mit so Einfamilienhäusern. Ein Leerstand reiht sich an den nächsten. Alle würden gerne bauen, alle würden gerne Wohnungen bauen. Ist nicht erlaubt. Wie lange noch ist es nicht erlaubt? Na, dann wartet man halt mal ab. Und deswegen ist ja der Mietmarkt katastrophal im Moment. Also das ist ja unglaublich geworden, wenn man wirklich was mieten möchte mit einer guten Qualität zu einem vernünftigen Preis. Der ist ja nochmal viel schlechter geworden als vor 5 Jahren. Die Verkäufer haben keine Lust, mit ihren Preisvorstellungen runterzugehen, oft. Mhm. Der tatsächliche Marktpreis liegt 30-40% unter den Höchstpreisen, die wir mal hatten, gerade bei eben so Doppelhaushälften und Einfamilienhäusern. Ja, mal sehen, was da passiert. Im Moment ist es halt nach wie vor so, die Hypotheken sind nicht billiger geworden. Und klar, wenn die Hypotheken deutlich billiger werden würden, dann würde wieder was gehen. Aber das Entscheidendste wäre, dass man wieder Handlungssicherheit hat, dass man weiß, was in Zukunft passiert und dass vielleicht auch mal ein paar Genehmigungsverfahren wieder zugelassen werden und dass ein bisschen was über die Bühne geht. Wir haben ja ganz lustige Baustellen hier. Hast du schon mal das Sendlinger Loch gesehen?
Das müsste ich eigentlich kennen.
Ja, hier ums Eck. Seit mehreren Jahren steht eine riesige Baugrube leer, irgendwie hunderte Meter.
Wo ist die genau? Ja, die kenne ich hundertprozentig, aber ich stecke gerade auf dem Schlauch.
Hat ein Investor sich verschätzt. Die Baugrube hat sich über die Jahre mit Wasser gefüllt.
Ist inzwischen
ein kleiner Teich. Über die Jahre haben sich jetzt Fische angesiedelt. Jetzt hat sich ein neuer Käufer gefunden und wollte dann anfangen zu bauen, also das Wasser abpumpen. Dann haben sie aber festgestellt, da sind Fische. Was machen wir mit den Fischen? Das ist jetzt ungeklärt. Man hat dann den Fischereiverein gefragt, ob er sich um die Fische kümmert. Der hat gesagt, wir kümmern uns drum, wir entnehmen die und siedeln die woanders an. Dann hat man aber festgestellt, das ist eine invasive Art, die irgendjemand da ausgesetzt hat. Die darf man nirgendwo ansiedeln, man darf sie aber auch nicht umbringen. Jetzt weiß man nicht, was man tun soll. So wird hier gebaut.
Münchner Geschichten. Andreas, es kamen noch ein paar Fragen. Wir werden die dann nachholen bei unserem Live-Talk. Wie gesagt, Link gratis zur Anmeldung in der Videobeschreibung. Andreas, vielleicht als Fazit, die deutsche Wirtschaft, also September 2025, Porsche fliegt aus dem DAX, die Autobauer schwer angeschlagen und Heidi Reicheneck erzählt uns, dass in der DDR war doch gar kein echter Sozialismus. Es gibt viel zu tun, oder? Die EZB, brauchen wir auch einen Arschtritt von der EZB, auf gut Deutsch gesagt, die deutsche Politik.
Ja, also diese Romantisierung der Linken, die halte ich wirklich für menschenfeindlich. Also ich hab die DDR noch erlebt. Ich habe in meinem Freundeskreis noch Leute, die geflohen sind aus der Tschechei. Ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die Ceausescu und so alles noch erlebt haben. Es gibt kein einziges Beispiel vom Sozialismus, wo es nicht in eine Katastrophe gelaufen wäre. Und dass dann immer wieder diese Romantisierung stattfindet, das finde ich wirklich unerträglich. Das muss ich sagen. Das wird dann auch dann so lustig dargestellt und so, aber ich finde das einfach unerträglich. Den Erfolg der Linken, die damit dann so ein Karneval veranstalten und dann immer die gleiche Story natürlich. Das war nicht der wirkliche Sozialismus. Ja. Ach je.
Also kann uns nur noch die EZB retten.
Nee, ich frag's mal anders. Also für so Hardcore-Positionen kriege ich offensichtlich in Deutschland 10%. Es ist doch echt faszinierend, dass wir keine Partei haben, die wirklich mal wirtschaftsliberale Positionen einnehmen würde. Also zum Beispiel nicht einmal die FDP, die jetzt irgendwie bei 3-4% liegt, traut sich wirklich eine wirtschaftsliberale Position einzunehmen, weil offensichtlich auch die FDP davon überzeugt ist, dass man damit nicht einmal die 5%-Hürde in Deutschland nehmen würde oder so. Und das, finde ich, ist das große Rätsel, warum wirtschaftsliberale Positionen so überhaupt nicht gangbar sind. Also nicht mal für wenn ich jetzt nicht als Volkspartei agiere.
Aber sind die wirklich nicht gangbar oder ist es auch ein Problem, dass es einfach die Glaubwürdigkeit ist, dass man eben bei der FDP, damals hat es ja schon besser funktioniert, dann hat man ja ein gutes Ergebnis bekommen, dann hat man wieder enttäuscht. Natürlich ist es schwer, jetzt mit 10 oder 12% durchzuregieren, aber glaubst du nicht, dass es auch an den Personen liegt? Ich sage jetzt mal, wenn du und vielleicht noch ein paar andere glaubwürdige Personen ein Milleisches Programm vertreten würden, glaubst du nicht, dass die Leute dann sagen würden, ja, dem Beck traue ich zu, dem Dürr von der FDP, nehme ich es eher nicht ab. Glaubst du nicht auch, das liegt einfach an der Glaubwürdigkeit? Weil ich weiß gar nicht, offenbar gibt es ja schon eine Plattform, also das zeigen die Videos, die wir ja machen oder viele andere Videos auch. Also ich glaube schon, dass die Leute sind ja auch unzufrieden. Also
ja, also eigentlich
sind ja nicht alles links.
Eigentlich bräuchte es eine Initiative aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand heraus, die sowas hochzieht mit den richtigen Personen.
Ich glaube, an den Personen liegt es in erster Linie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, ja, aber trotzdem, ich finde, die Linken sind schon echt ein faszinierendes Beispiel, wie man Positionen besetzen kann und dann über 10% kommt und wie so eine ganz offensichtliche, datenbasierte, empirisch nachweisbar, menschliche, das Leben verbessernde, notwendige Position, die muss ja dann nicht ganz 100% durchgesetzt werden, aber die man halt braucht in der Politik als Position, in einem Parlament, wie sowas im Moment gar nicht existiert. Und ich glaube, da schätzen die Leute auch falsch ein. Also deswegen kann man so pessimistisch sein. Die AfD gibt sich ja manchmal so als wirtschaftsliberal. Ja. Aber das ist sie nicht. Also das ist sie nicht. Das ist, irgendwo mag die eine Alternative sein zu bestimmten aktuellen Tendenzen. Aber es ist völlig absurd zu glauben, wenn die Brandmauer fallen würde und es gäbe dann eine Mitte-Rechts-Regierung, dass wir dann ein wirtschaftsliberales Programm hätten. Das hätten wir nicht, weil niemand hat es. Also niemand hat es auch auf der Agenda.
Das ist wahrscheinlich anderer Murks. Also ich sehe ja auch keine wählbare Partei leider. Das ist ja das. Ich glaube, das geht ja auch vielen Leuten so. Das ist ja der Frust, der da tief sitzt. Aber gut, da müssen wir mal wieder gesondert drüber sprechen irgendwann. Und ich fürchte, Andreas, irgendwann, du musst noch ran in der Politik.
Nein, ich wär definitiv unwählbar. Das ist auch okay, jeder soll bei seinen Leisten bleiben. Aber als politischer Beobachter finde ich das einfach schon mal interessant, sozusagen, wo finden die Parteien ihre Nischen und wo positionieren sie sich und warum bleiben solche Felder unbesetzt?
Andreas, noch 3 Sätze abschließend für die Anleger. Wo stehen wir? Was heißt die Normalität?
Wer investiert ist, nichts tun. Und wer nicht investiert ist, sollte vielleicht mal anfangen.
Das sollte sich eher Sorgen machen.
Es ist immer entweder die Laune schlecht oder die Kurse zu hoch oder irgendwas ist immer. Also ich habe bei dir mal gesehen, irgendwo hast du das gepostet, so Gründe nicht zu investieren.
Ja, gibt es jedes Jahr sehr viele.
Genau, vielleicht, wenn du das jetzt hier einblendest, deine Liste ab, da ist 20 Jahre aufgelistet, jedes Jahr, warum man
2005, glaube ich,
ja. Warum man nicht, es gibt jedes Jahr ganz tolle Gründe, warum man nicht investieren sollte und am Ende war es immer falsch.
Andreas, herzlichen Dank dir.
Danke.
Das war wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ihr lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn dir solche Videos gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich sehr auf eure Kommentare und sagen herzlichen Dank. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.